Kennst du noch das Gefühl im Sportunterricht, wenn zwei Teams gewählt wurden und die zwei sportlichsten der Gruppe, die durften wählen, wer jetzt in sein Team kommt? Und alle anderen sitzen auf der Sportbank und hoffen drauf, nicht als letztes noch auf der Bank zu sitzen und als letztes in das Sportteam gewählt zu werden, weil man halt einfach selbst nicht so sportlich ist. Ich war öfters eher so am Ende dran beim Sportunterricht und habe mich da oft nicht wohl mitgefühlt. Ja, die Besten, die werden direkt gewählt und die anderen sind dann ganz offensichtlich diejenigen, die halt nicht so gut sind. Wir wollen uns heute mit dem Volk Israel beschäftigen und das Volk Israel ist erwählt. Es ist erwählt von Gott aus allen anderen Völkern. Und Gott selbst sagt über sein Volk, denn du bist ein heiliges Volk vor dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Das heißt, mit Israel scheint es ganz genau so zu sein. Gott ist derjenige, der wählen darf. Er hat die Macht dazu und er hat sich aus allen großen und kleinen Völkern, aus allen Völkern der Erde, hat er sich dieses eine Volk Israel erwählt. Mit einem großen Unterschied. Im Sport wählen wir immer die, die am besten sind als erstes, weil man will ja gewinnen. Gott tickt da aber anders. Gott sagt, Stefan, das funktioniert leider nicht. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern, warum hat Gott sich dieses Volk erwählt? Weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft. Aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Und ich vermute, dass wir Menschen da alle recht ähnlich ticken. Wir tun uns schwer damit, wenn jemand anderes ausgewählt wird und wir offensichtlich diejenigen sind, die jetzt nicht gewählt wurden. Und dann entsteht schnell ein Gefühl von, ich bin nicht gut genug oder meine Leistung reicht nicht, der andere ist besser, mein Beitrag hat kein Gewicht. Und wenn wir das so erlebt haben, dann sind wir vermutlich der Meinung, man sollte lieber nicht jemanden so auswählen lassen, weil die Besten, die werden immer bevorzugt, ja, und die, die halt nicht so viel drauf haben, die sind immer diejenigen, die benachteiligt werden. Und wir ticken aber auch so, wenn ich jetzt diejenige bin, die wählen darf, oder wenn du diejenige Person bist, dann will man natürlich direkt die Besten ins Team wählen, weil man will ja gewinnen. Also die Seite können wir auch ganz gut nachvollziehen. Und Gott tickt aber in beiden Punkten offensichtlich ganz anders. Gott ist zum einen der Meinung, er darf wählen. Gott entscheidet sich, ein einziges Volk zu wählen. Und dieses Volk zu einem ganz besonderen und wichtigen Volk werden zu lassen. Dieses eine, einzige, kleine Volk. Und Gott ist offensichtlich anders in dem Punkt, dass er damit einverstanden ist, das Volk auszuwählen, mit dem er einen sehr langen Weg gehen muss. Er wählt sich nicht dieses Volk und weiß, mit dem komme ich jetzt schnell zu meinem Ziel, sondern er wählt sich dieses Volk und weiß, wir werden viele Umwege gehen, wir werden viele Herausforderungen haben. Dieses Volk wird mich nicht immer anerkennen als seinen Gott, der es ja eigentlich liebt. Gott wählt eigentlich die schlechteste Person von der Bank, könnte man fast sagen. Ja? Er wählt das Kleine, das Schwache, das Benachteiligte. Und doch entscheidet sich Gott so. Gott sagt, ich darf wählen und ich wähle das Kleine. Ich wähle das Volk Israel. Und wir sehen in diesen Versen auch, warum Gott sich dieses Volk wählt. Weil da heißt es, weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Es sind also zwei Gründe, warum Gott dieses Volk wählt. Der erste Grund ist, Gott liebt Israel. Und wenn du schon mal verliebt warst, dann weißt du, gegen die Liebe kann man nicht so viel machen. Ja? Die ist dann halt einfach da und Gott hat sich verliebt in dieses Volk. Sein Herz hat sich entschieden, dieses Volk zu lieben. Fertig. Es ist Liebe, Es ist nicht rational. Er hat sich entschieden, dieses Volk zu lieben, komme was wolle, um mit diesem Volk durch dick und dünn zu gehen. Er hat sich einfach von ganzem Herzen entschieden für dieses Volk. Egal wie gut oder wie schlecht es sich verhalten wird, er hat sich entschieden. Und zwar bevor die ganze Geschichte mit dem Volk Israel passiert. Der andere Grund ist, Gott möchte seinen Eid halten, den er den Vätern geschworen hat. Und da können wir uns jetzt fragen, welcher Eid ist es? Ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Idee hast. Ich sage, es ist der Eid, den er mit Abraham trifft, der Bund, das Bundesversprechen. Und was verspricht Gott Abraham? Er verspricht ihm Volk, viele Nachkommen, er verspricht ihm Land und er verspricht ihm Segen. Diese drei Sachen, Volk, Land, Segen. Und der Bund, den Gott mit Abraham eingeht und damit mit dem ganzen Volk Israel, was aus Abraham entstehen wird, dieser Bund ist einseitig. Er ist bedingungslos und er ist ewig. Das heißt, der Mensch muss nichts dazu beitragen. Gott wählt sich dieses Volk, Gott wählt sich Abraham, diesen Menschen, ohne dass er etwas dazu beitragen könnte oder müsste. Und er sagt, das ist für immer. Ich werde dir nicht untreu werden. Ich wähle dich und dieses Versprechen gilt. Das heißt, Gott wird von zwei Seiten zu seinem Volk Israel gezogen. Zum einen von seiner Liebe und zum anderen von seinem Versprechen. Er wird gezogen von seiner tiefen Zuneigung und von seiner unbedingten Verlässlichkeit. Gott wird sich selbst nicht untreu. Und ich lese hier deutlich heraus, dass Gott sich dieses Volk Israel erwählt hat und dass diese Erwählung an keiner Stelle mehr aufgehoben wird. Dass es auch nicht heißt, ach, das mit dem Volk, mit den Juden, das hat nicht so geklappt, jetzt gehen wir halt über die Christen oder jetzt gehen wir halt einen anderen Weg. Nein, Gott bleibt bis zum Ende diesem Volk treu. Und damit wollen wir einsteigen in diese neue Predigtreihe und Silas hat uns das schon ganz wunderbar eingeführt, drei Predigten und die Sederfeier am Ende, wo wir einfach nochmal ganz bewusst jüdische Traditionen kennenlernen dürfen. Unser Glaube kommt aus dem Judentum. Jesus war ganz Jude. Er wächst auf im Judentum und wir sind wie ein Zweig, der daraus entstehen darf. Gott erwählt sich sein Volk. Das ist der erste Punkt. Gott erwählt. Und der zweite heißt, Gottes Erwählung zum Segen. Gott hat sich entschieden. Und jetzt ist die Frage, wie stehen wir dazu? Denn die Erwählung von Gott, von seinem Volk, stellt auch uns vor eine Wahl. Erkennen wir die Erwählung Israels an? Glauben wir, dass Gott dieses Volk erwählt hat, dass dieses Volk für ihn ein besonderes Volk ist? Beten wir für die Juden? Nehmen wir Anteil an ihrem Ergehen? Glauben wir, dass dieses Volk Gottes Augapfel ist, auf den er ganz besonders aufpasst? Und dazu dürfen wir uns fragen, was hat denn die Erwählung Israels mit mir zu tun? Ja, weil wir, wenn du Jesus kennst und an ihn glaubst, sind Teil dieser Geschichte, Teil dieser Erwählungsgeschichte, die Gott mit Abraham beginnt. Was habe ich mit der Erwählung zu tun? Zum einen, Gott möchte durch sein Volk Israel die ganze Welt segnen. Und auf der anderen Seite dürfen wir, darf ich ganz persönlich, darf die Welt Israel segnen. Woher habe ich das? Das ist ein ganz bekannter Textabschnitt aus dem Alten Testament und zwar die Berufung von Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und jetzt kommt das, was vorne steht. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Menschen auf Erden. In dir sollen gesegnet werden alle Menschen auf Erden. Und ich will segnen, die dich segnen. Das heißt, Gott erwählt sich ein Volk und er entscheidet sich, durch dieses kleine Volk, durch diese Menschen, die ganze Welt zu segnen. Israel ist der Kanal, durch den Gott die Liebe zur Welt fließen lassen möchte. Wirkt das logisch? Also meiner Meinung nach wirkt es nicht logisch. Ja? Ich habe uns eine Nadel mitgebracht. ihr kennt eine Nadel. Ich habe die größte genommen, die ich habe. Ich habe noch kleinere und ich sehe schon fast das Nadelöhr nicht mehr von hier. Und ich garantiere euch, ihr könnt es auch nicht sehen. Es sei denn, also wenn, dann gebe ich jemandem was aus, wenn das jemand sehen kann, wo hier das Nadelöhr ist. Ja. Gott entscheidet sich durch dieses kleine Volk, ja, durch dieses unbedeutend wirkende Volk, das noch nicht mal über Jahre hinweg ein Land besessen hat, das über alle Welt zerstreut ist, das immer und immer wieder verfolgt wird, durch dieses Volk, wie so ein Nadelöhr, die Welt zu segnen. Und ich würde wiederum sagen, braucht es dazu nicht Manpower, braucht es dazu nicht ein gestandenes Volk und viel Raum und Kraft? Und hier erkennen wir einfach immer und immer wieder Gottes Wesen. Gott sucht nicht das Starke und Tolle. Gott sucht den Menschen, wie er ist, in seiner Kraft und in seiner Schwäche. Und Gott entscheidet sich mit diesem Volk, das so unbedeutend scheint, durch dieses Volk hindurch Segen für die ganze Welt fließen zu lassen. Nicht durch einen riesigen Kanal, wo das Wasser durchströmen kann, sondern wie so ein winziges Nadelöhr. Und doch wird dadurch die Welt gesegnet. Könnte Gott die Welt auch anders segnen? Ganz bestimmt könnte er, aber er tut es nicht. Stattdessen wählt er sich dieses Volk und damit bindet sich Gott auch an dieses Volk. Gott bindet sich an die Lebensgeschichte von Abraham und er sagt sogar, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sagt er in der Geschichte von Mose, als Mose berufen wird. Und er sagt sogar, das ist mein Name auf ewig. Mit dem soll man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Also heißt, wie sollen wir Gott anrufen? Den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, okay, ich habe Gott schon lange nicht mehr den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt. Aber er sagt, ich möchte für immer so genannt werden. Das ist meine Identität. Und das ist letztendlich Ausdruck größter Gnade, was Gott hier zeigt. Dass er seinen Namen, seine Göttlichkeit, seine Vollkommenheit mit irrenden Menschen verbindet. Bei Abraham würden wir vielleicht noch denken, ja, Abraham, der Vater aller Glaubenden, war auch ein großer und wichtiger Mann. Mit dem kann sich Gott noch verbinden, da macht er nicht so viel verkehrt. Aber dann geht es weiter mit Isaak und Jakob und spätestens da merken wir, Gott sucht sich nicht die perfekten Menschen. Abraham hat schon gelogen über seine Frau Sarah und es läuft bei Jakob und Isaak nicht anders, die sich Segen erkämpfen, den Erstgeburtssegen vom Bruder und mit Gott ringen um Gottes Segen. Aber Gott entschließt sich anhand dieser Menschen, Teil unserer Weltgeschichte zu werden, anhand dieser ersten Menschen des jüdischen Volkes zeigt sich Gott, wird Gott greifbar und erfahrbar in unserer Weltgeschichte. Und letztendlich zeichnet sich durch die gesamte Bibel ab, dass unser Retter und unser Erlöser genau aus diesem Volk stammt. Wir haben heute im Lobpreis viel über Jesus gesungen und darüber, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unser Retter und unser Erlöser ist. Und hier nimmt er seinen Ursprung in diesem Volk, das Gott beruft. Was hat also die Erwählung Israels mit mir persönlich zu tun? Gott möchte durch sein Volk die ganze Welt segnen. Durch sein Volk. Und gleichzeitig steckt eine Aufforderung darin. Und zwar, ich darf Israel segnen. Und jetzt habe ich eine Frage an euch, auf die dürft ihr auch laut antworten. Was heißt nochmal segnen? Was können wir uns unter Segnen vorstellen? Hat da jemand eine Idee? Sehr gut, ja, etwas Gutes wünschen. Genau, Wahrheiten Gottes über jemanden aussprechen. Noch jemanden Gedanken? Genau, segnen heißt Gutes sagen. Gutes über jemand anderen aussprechen. Im Lateinischen heißt das benedicere oder dice, ich weiß jedes Mal nicht, wie man es ausspricht. Benedicere, oder? Benedicere. Gutes sagen. Wenn ich Israel also segne, dann sage ich etwas Gutes über Israel. Ich spreche Gutes über Gottes Volk aus. Und gleichzeitig empfange ich dadurch Segen. Ich spreche Gutes aus und Gott möchte mich durch dieses Volk segnen. Gott lässt meinen Erlöser aus diesem Volk kommen. Das ist der größte Segen, den ich in meinem Leben haben kann. Wie können wir also Israel segnen? Indem wir Gutes über dieses Volk sagen. Und ich finde es immer ganz gut, wenn wir das Ganze praktisch werden lassen können. Ja, wenn wir jetzt heute nach Hause gehen und überlegen, ah, ich habe heute was über Israel gehört, ich darf Israel segnen, ja, wie kann ich das denn machen? Ich habe uns 3 Punkte aufgeschrieben, wünsche Israel Frieden. Es gibt einen Psalm, das ist Psalm 122, der ist auch gar nicht so lang. Und da heißt es, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Und das ist an Jerusalem, an Jerusalem sogar gerichtet. Wir dürfen diesen Psalm zum Beispiel nehmen und sagen, ich möchte den einfach mal beten. Wenn ich morgen stille Zeit mache oder wenn ich heute Abend nochmal in der Bibel lese, ich schlage einmal diesen Psalm 122 auf und das sind 9 Verse und bete und sage, hey Gott, du liebst dein Volk noch immer, auch wenn es in unserer Weltgeschichte manchmal gar nicht danach aussieht und ich möchte einfach Gutes über dein Volk aussprechen. Du liebst sie und ich möchte mich damit einklinken und sagen, ja Jesus, ich bitte dich darum, segne du dein Volk, führe du dein Volk zum Frieden. Ja, wir wissen, was in Israel los ist. Das sieht nicht nach Frieden aus. Wir dürfen beten für die Wiederherstellung Israels. Und da eine der faszinierendsten Geschichten, finde ich, die ich in der Bibel finde, steht in Hesekiel 36 und 37. Das sind Totengebeine, die da liegen auf einem großen Schlachtfeld und dann rücken die Knochen zusammen und es wachsen Sehnen über die Knochen und Fleisch und die Menschen werden wieder lebendig. Und Gott sagt, das ist das, was ich mit meinem Volk Israel machen möchte. Ich möchte dieses Volk, das so zerstreut ist und das mich noch nicht erkennen kann, weil ich ihnen auch noch die Augen halte, ja, das möchte ich wieder lebendig machen. Ich möchte dieses Volk wieder zum Leben rufen. Und das können wir lesen und darüber staunen, ja, was Gott verspricht, mit seinem Volk zu tun. Und als 3. Punkt habe ich aufgeschrieben, erfahre mehr über Israel. Und wie können wir das machen? Wir haben als Liebenzeller Gemeinschaftsverband den Arbeitskreis Israel, AKI nennen die sich. Und von denen kommt jetzt nämlich der Holger Totzek zu uns, um mit uns die Sederfeier zu halten und uns mit reinzunehmen in eine jüdische Tradition. Und man kann sich da die Homepage von denen anschauen, gucken, was haben die denn für Lektüre, die sie vorschlagen. Und ein Buch, das ich gestern auf der Communi-App nochmal hochgepusht habe, ist das Buch Israel von Tobias Krämer. Das empfehle ich. Da habe ich viele Gedanken meiner Predigten draus. Wir dürfen Israel segnen. Wir sind herausgefordert, Israel zu segnen. Und auch wir empfangen dadurch Gottes Segen. Der größte Segen, den Gott mir gibt, ist eben die Erlösung, die er mir schenkt durch Jesus, seinen Sohn. Die Befreiung von Schuld und Sünde, von Neid und Hass, von Unfrieden mit Menschen, mit denen wir unterwegs sind und auch mit uns selbst. Und dieses Heil, diese Rettung bekommen wir durch Jesus. Gott selbst tritt auf und er zeigt sich hier seinem Volk oder dem Beginn seines Volkes Abraham als gebender und als schenkender Gott. Als ein Gott der Liebe und der Zuneigung und des Segens. Und Gottes Versprechen, Abraham muss ja nichts dazu tun, ist reine Gnade. Es ist einfach ein Geschenk, das er gibt und das er der ganzen Welt geben möchte. Und das hat die Erwählung Israels mit mir zu tun. Er möchte mich segnen und ich darf sein Volk segnen. Und jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter, weil in diesem Vers heißt es auch, wer dich verflucht, den werde ich verfluchen. Und das ist jetzt etwas, was nicht mal so schön ist zu hören vielleicht, ja. Wir sind nicht nur eingeladen zu segnen, sondern wir stehen vor dieser Entscheidung, wie wir uns zu Israel stellen. Und ich würde auch von mir sagen, ich bin nicht diejenige, die immer top informiert ist, gar nicht. Also noch nicht mal immer. Ich bin eine, die nicht viel informiert ist, oft über das, was in Israel passiert. Umso wertvoller, ich weiß nicht, wo du genau stehst, finde ich, dass wir jetzt diese Predigtreihe haben können, um uns als Gemeinde mit Gottes Volk zu beschäftigen. Wir dürfen eine Haltung einnehmen und ich würde mich da ein bisschen Paul Watzlawick anschließen, der sagt, wir können nicht kommunizieren. Ich glaube, wir können nicht keine Haltung zu Israel haben. Wir dürfen uns positionieren. Wir sind aufgefordert, in der Bibel Gottes Volk zu segnen. Und wenn wir das ganze Wort wörtlich nehmen, ich habe hier zwei Anschauungsexemplare, eins, was man mehr und eins, was man weniger sieht, würde in diesem Vers heißen, wer dich gering achtet, wer dich für zu leicht nimmt, den werde ich verfluchen. Und ich habe gedacht, das ist wie so eine Feder, ja? Wer dich zu gering achtet, die wiegt ja nichts. Wer Israel zu gering achtet, wer nicht darauf achtet, auf dieses kleine Volk, das immer und immer wieder umkämpft wird, ja? Wer dich zu gering achtet, wer dich nicht wahrnimmt, obwohl du klein bist, wer dich nicht wahrnimmt, obwohl du leicht bist, den verfluche ich. Das ist die wortwörtliche Übersetzung aus dem Hebräischen, aus diesem Bibeltext. Wer dich zu gering achtet, den verfluche ich. Der Wattebausch wäre besser sichtbar gewesen. Aber gleiches Prinzip, ja? Etwas, was wir zu leicht nehmen könnten. Wir sind aufgefordert, wir sind eingeladen, Gott nachzuahmen in dem Punkt, sein Volk zu lieben, ihn auch zu bitten, uns Liebe zu schenken für Gottes Volk. Und segnen heißt nicht, alles toll finden zu müssen, aber eine Herzenseinstellung zu haben, die Gott zugewandt ist und die seinem Heilsplan, seinem heilsamen Wirken mit seinem Volk und dadurch auch mit uns zuzustimmen. Wir dürfen rein und zugewandt sein. Wir dürfen Interesse zeigen. Wir dürfen Israel das volle Gewicht geben, das Gott ihm auch gibt. Und jetzt kommen wir zu meinem dritten Punkt. Wir warten auf den Messias und Juden warten auf den Messias. Wenn wir im Neuen Testament lesen, in den Evangelien fällt auf, die Menschen, die warten auf einen Retter, auf einen Erlöser. Zum Beispiel finde ich sehr markant Johannes der Täufer, der auch berufen ist, Gott oder Gottes Sohn zu verkündigen. Er fängt an, die Menschen zu taufen und zu sagen, unser Retter, unser Erlöser wird bald kommen. Und dann erkennt er, als Jesus vorübergeht, siehe, das ist Gottes Lamm. Siehe, das ist der Retter, das ist der Erlöser, auf den wir schon so lange warten. Und das Volk, Johannes der Täufer und alle anderen, denen wir so im Neuen Testament begegnen, die kennen die Geschichte Israels. Die kennen die Berufung von Abraham und auch die Geschichte von Mose und die ganzen Propheten und die ganze Weisheitsliteratur. Die kennen das, weil das ihre Tora und ihre Schriften sind. Das ist das, worauf sie ihren jüdischen Glauben bauen. Und deswegen, weil sie diese alten Schriften kennen, die wir Neues Testament nennen, deswegen warten sie auf einen Messias, weil der darin abgezeichnet ist, weil der darin vorausgesagt ist, es wird einer kommen, ein Retter, ein Messias, und der wird uns erlösen. Und Johannes der Täufer sagt jetzt, und das Jesus, der ist es. Und es gibt ein paar Menschen, die glauben das, aber über Johannes den Täufer heißt es, sie fanden ihn wie ein Licht, das für kurze Zeit toll ist, das für kurze Zeit aufflammt, aber sie glauben nicht dem, was er sagt, dass Jesus der Messias ist. Ein anderes Beispiel sind Simeon, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, die Geschichte finden wir in Lukas 2, der im Tempel ist und dem Gott versprochen hat, dass er noch den Retter sehen wird. Genauso die Prophetin Hanna, die dort ist und im Tempel Gott lobt und preist und auf den Messias und auf den Retter wartet. Und dann wird Jesus in diesen Tempel gebracht, als 8 Tage als Baby, um beschnitten zu werden, nach jüdischer Tradition. Und dann dürfen sie beide erkennen, das ist der Retter, auf den wir warten, das ist dieser Messias aus diesem Volk, aus dem Stamm der Juden, wo Gott sich gezeigt hat, wo Gott sich der Weltgeschichte gezeigt hat. Das heißt, anhand dieser Beispiele sehen wir, Jesus ist der verheißene Retter, der Messias, und einige wenige dürfen es erkennen. Und das Volk lebt in dieser Erwartung, dass ein Retter kommt, der sich auf den Thron Davids setzen wird, der Israel befreit und geistlich erneuert, dass alle Gott erkennen dürfen. Und Jesus selbst ist dieser erwartete Messias, aber der Großteil seines Volkes, der Juden, erkennt ihn nicht. Jesus selbst ist ein Jude unter Juden. Und mit Nichtjuden hat Jesus erstmal gar nicht so viel Kontakt, erstmal gar nicht so viel zu tun. Und er selbst sagte, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen meines Hauses. Es heißt zum Beispiel, dass Jesus spricht, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber, das ist eine nichtjüdische Frau, deren Tochter von einem Dämon besessen ist, kommt zu Jesus und fällt vor ihm nieder und spricht, Herr, hilf mir. Aber Jesus antwortet und spricht, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Es ist eine gar nicht so einfache Bibelstelle, weil Gott hier ziemlich klar sagt, ich bin nicht zu dir gekommen oder gesandt, Frau, sondern ich bin zu meinem Volk gesandt. Und ich bin gar nicht dazu jetzt hier, um dir zu helfen. Und das ist genau wieder dieser Punkt von Erwählung, ja? Gott hat sein Volk erwählt und ich bin irgendwie an zweiter Stelle erst dran. Und Jesus sagt, ja, ich bin gekommen zu meinem Volk Israel. Letztendlich hilft er dieser Frau, ja? Er sagt, dein Glaube ist so bezeichnend, du hast einen so starken Glauben, dass ich der Messias bin, das, was mein eigenes Volk nicht erkennt, dass er dieser Frau letztendlich doch hilft. Und da sehen wir genau auch den Weg, den Jesus gehen möchte. Er möchte sein Volk retten und dazu gehören aber letztendlich auch wir. Wir dürfen auch teilhaben an ihm und an seiner Liebe und an seiner Vergebung. Das heißt aber, als Christen glauben wir an einen Jesus, der jüdischer Wurzeln ist und der gesandt ist für sein Volk, für das Volk Israel. Und das heißt auch, Jesus will das Judentum, die Religionen, die er geboren wird, nicht abschaffen, sondern in seine Bestimmung bringen. Der meistzitierte Vers, der das ausdrückt, steht in der Bergpredigt und ist sehr bekannt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Das, was wir im Alten Testament schon lesen, was sich da schon abzeichnet. Das heißt, Jesus ist nicht gegen den Tempel oder die Tora oder die Speise- und Reinheitsgebote oder den Sabbat und jüdische Traditionen. Nur wenn wir heute in der Bibel lesen und diese Kultur nicht so gut kennen, dann ist es für uns schwer zu unterscheiden, wo kritisiert jetzt Jesus einfach die Kultur oder wo kritisiert er vielleicht etwas anderes, was dahinter liegt. Und ich glaube, was er eigentlich oft kritisiert, ist die Herzenshaltung. Weil Jesus sagt, ja, der Sabbat ist ein Gebot Gottes und diesen Sabbat, den sollen wir einhalten. Und das steht schon im Alten Testament, in der Tora, in dem, was das jüdische Volk glaubt zu seiner Zeit, als er auftritt. Und er sagt nicht, halte den Sabbat nicht, aber er stellt das Herz über den Sabbat. Er sagt, wenn ich einen Menschen heilen darf, dann mache ich das auch am Sabbat. Dann rette ich jetzt diesen Menschen. Und das Gleiche zum Beispiel mit dem Tempel. Jesus und die Tempelreinigung sagt euch vielleicht auch was, ja, wo er in den Tempel geht und einmal die ganzen Händlertische umschmeißt und sagt, ihr habt mein Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesus ist aber nicht gegen den Tempel. Der Tempel war immer ein Ort der Begegnung und der Anbetung Gottes. Aber er ist dagegen, dass die Menschen meinen, dorthin kommen zu können und sich ihre Rettung und Vergebung durch diese Opfertiere dort jetzt erkaufen zu können. Er will, dass dieser Tempel weiterhin ein Ort der Gottesbegegnung ist. Und so dürfen wir da lernen, ganz fein zu differenzieren. Gott hat was gegen das, was vielleicht aus der Religion gemacht wurde, dass es Tradition wird, aber nicht etwas gegen den Kern an sich. Er sagt, es geht letztendlich um dein Herz. Wir als Christen werden in der Bibel immer wieder als die Menschen aus den Nationen bezeichnet oder auch alle anderen, die Jesus nicht kennen, die anderen Völker. Und wir dürfen Jesus bereits als Messias erkennen. Wir glauben, dass er kam als Kind in der Krippe und dass von ihm sowohl im Alten als auch im Neuen Testament erzählt wird. So wie es Simeon und Hanna am Anfang erkennen dürfen und so wie es auch Johannes der Täufer erkennen darf. Und das ist jetzt mein letzter Punkt. Es heißt in Römer 11, Vers 11, ihr Fehltritt, der Fehltritt der Juden, dass sie Jesus, den Messias, nicht erkannt haben, als er kam, als er das erste Mal auf die Welt kam. Dieser Fehltritt brachte allen anderen Völkern die Rettung. Das soll sie eifersüchtig machen. Das soll das jüdische Volk eifersüchtig machen. Das heißt, der Fehltritt der Juden, dass sie Jesus als Messias nicht erkannten, brachte uns die Rettung. Weil wir erinnern uns, Gott möchte sein Volk erlösen. Er kommt für Israel. Er möchte sein Volk in Gottes Gegenwart führen. Er möchte, dass sie ihn erkennen dürfen als Sohn Gottes. Aber weil sie ihn nicht erkennen, schlägt er jetzt den Weg ein, dass wir alle anderen ihn erkennen dürfen. Und das ist Heilsgeschichte, das ist das heilsame Wirken Gottes, dieser gesamte Plan, den Gott von Anfang an hat und wo er keinen Fehler drinnen macht. Er hat nicht aus Versehen das Volk der Juden berufen und festgestellt, klappt nicht, jetzt nehme ich die anderen, sondern jetzt leben wir in der Zeit, wo wir Jesus als Retter erkennen dürfen. Und das macht sein eigenes Volk neidisch. Und dann kommt die Zeit, wo die Juden diesen Schleier weggenommen bekommen und wo sie erkennen dürfen, Jesus ist der Messias. Jesus ist ja wirklich Gottes Sohn. Jesus ist mein Retter, auf den wir schon die ganze Zeit warten. Und ich finde es total faszinierend, wie Gott so einen weiten Bogen schlägt, um zu seinem Ziel zu kommen. Gott erwählt das Schwache, aber er kommt zu seinem Ziel. Und das Interessante ist, dass wir jetzt also gewissermaßen mit dem jüdischen Volk an der gleichen Stelle stehen, weil die Juden warten noch immer auf ihren Messias, dass Jesus kommt oder dass der Retter kommt. Sie sagen nicht, dass es Jesus ist, aber dass der Retter kommt. Und wir warten darauf, dass Jesus ein zweites Mal kommt, dass er wiederkommt. Das heißt, wir haben letztendlich den gleichen Erwartungshorizont. Wir warten auf den Retter. Und in diesem gesamten Kontext, in dieser Heilsgeschichte, in diesem heilsamen Wirken Gottes, dürfen wir uns heute auch als Christen sehen. Wir sind Teil dieser großen Geschichte, die Gott schreibt. Und das Schöne ist, wir sind heute dran. Wir kommen auch nicht zu kurz. Wir sind nicht das erwählte Volk, aber heute dürfen wir Jesus erkennen, die Nationen, die Völker. Gott möchte jeden Menschen retten. Jesus ist zu jedem Menschen letztendlich gesandt. Das lesen wir dann ganz explizit in der Apostelgeschichte. Ein mega cooles Buch. Heute sind wir dran und gleichzeitig dürfen wir wissen, Gott wird sein Volk retten. Gott wird seinem Volk die Augen öffnen, dass sie ihn als Messias erkennen dürfen. Was können wir also von heute mitnehmen? Zum einen, Israel ist Gottes erwähltes Volk. Wir werden durch Israel gesegnet. Durch Israel kommt das Heil, heißt es im Neuen Testament. Und wir dürfen Israel segnen. Wir sollen Israel nicht gering achten. Und wir warten gemeinsam auf den gleichen Messias. Und damit ende ich die erste Predigt zum Thema Israel. Und vielleicht juckt es dich, dich damit weiter zu beschäftigen. Ich kann dir das Buch empfehlen. Ich kann es euch auch gerne zeigen. Kommt auf mich zu. Und es ist auch in unserer App. Da seht ihr es auch. Und ich lade uns ein, dass wir Gott loben dafür, dass er so einen großen Plan mit uns Menschen hat und dass wir ihn auch um seinen Frieden bitten für sein Volk Israel. Wir beten. Und Herr Jesus Christus, es ist echt überwältigend auch zu sehen, wie groß und umfassend deine Geschichte ist, die du mit uns Menschen schreibst. Und ich danke dir, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Ich danke dir, dass du schon seit Jahrtausenden dich zeigst, immer wieder zeigst und dich mit den Menschen verknüpfst und es dir nicht zu schade ist, uns zu lieben und mit uns in Beziehung treten zu wollen. Ich danke dir für die Geschichten, die wir lesen dürfen im Alten Testament, wie du dein Volk führst und wie du dich immer wieder als diesen gnädigen Gott erweist und zeigst. Ich danke dir, dass du keine Fehler machst. Ich danke dir, dass du auch uns liebst und dass du uns erretten möchtest. Dass du uns deine Vergebung schenkst durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du auch dein Volk Israel siehst und liebst. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und so möchtest du genannt werden. Und so wollen wir auch dich nennen und glauben und anerkennen, du hast dieses Volk erwählt, du liebst es und du möchtest es zum Frieden führen und darum bitten wir dich. Schenke du Israel Frieden, du weißt um dieses Land, du weißt um die Menschen. Wir beten, schütze du sie, schenke du ihnen Frieden, schenke du Erkenntnis darüber, wer du bist, dass wir am Ende dich gemeinsam loben dürfen. Jesus Christus, in deinem Namen. Amen.